Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend an euch da draußen. Ja, ihr hört richtig, wir sind schon wieder zurück aus der Sommerpause. Und während wahrscheinlich gerade die meisten von euch schon irgendwo am Meer oder Pool liegen und die Sonne genießen oder ihr noch 3 Stunden am Check-in anstehen müsst, haben wir uns gedacht, warum nicht auch einfach in der Sommerpause über Fußball quatschen. Seit der letzten Folge ist einfach schon wieder viel zu viel passiert. Unser DFB-Team musste noch 4 Spiele in der Nations League bestreiten, die letzten freien Trainerstellen in Mönchengladbach, Augsburg und auf Schalke wurden besetzt. Und auch auf dem Transfermarkt wurden die ersten Wechsel unter Dach und Fach gebracht. Zum Beispiel konnte Anpfiff 15:30 die Verträge seiner Leistungsträger Fabi und Sören erneut um 1 Jahr verlängern. Es freut mich, Jungs, dass ihr euch dazu entschieden habt. Wie geht's euch nach 3 Wochen ohne Podcast denn so? Gut erholt und voller Tatendrang? Fabi, Sören, sprachlos nach dem Intro?
Sprachlos. Ja. Ich glaube, wir sollten öfter mal ein paar Wochen Pause machen, wenn so ein Intro kommt. ja, relativ entspannt vor dem Urlaub. Der große Urlaub kommt ja erst noch im Juli. Und tatsächlich freue ich mich jetzt auf, ja, sozusagen eine, kann man Sondersendung nennen, mitten in der Sommerpause eigentlich.
Ja, ich denke schon. Wir haben ja jetzt noch ein paar Wochen bis zum Bundesliga-Start. Vielleicht kriegen wir es so alle 2 Wochen jetzt mal hin. Dann machen wir es so als kleines Sommerpausen-Spezial, so 2-3 Folgen vielleicht. Immer mal wieder so ein kleines Update, dass wir dann kurz vor Saisonstart dann schon fast wieder komplett durchstarten können. Sören, was hältst du davon?
Ja, hört sich gut an. Ich bin auch wieder dabei. Zum Thema Vertragsverlängerung vielleicht noch. Also bei uns ist ja so, dass wir eher Geld mitbringen müssen, dass wir hier mitmachen können, als dass wir welches bekommen. Also von daher freuen wir uns trotzdem dabei zu sein.
Ja, ich glaube, Fabi, bei Sören sind wir uns einig. Da musste man wirklich schon den Verantwortlichen gut zureden. Sörens Vertrag ist auf jeden Fall leistungsbezogen für dieses Jahr. Nach der Darbietung im letzten Jahr. Ne? Also so oft wie da wir versetzt worden sind, ich hoffe mal, das kommt dieses Jahr nicht so häufig vor.
Weniger, auf jeden Fall.
Weniger, gut, alles klar. Ja, Jungs, die Nations League stand für unser DFB-Team auf dem Programm. Ja, das Schöne dabei war, dass es attraktive Gegner waren. Von den 4 Spielen standen am Ende 6 Punkte. Wir haben 4 völlig unterschiedliche Spiele, glaube ich, gesehen. Einiges Positives, aber auch, glaube ich, noch, Fabi, einige Baustellen. Gerade, ja, eigentlich sowohl hinten in der Abwehr als auch im Offensivbereich. Wir haben den einen oder anderen Gewinner. Einige sind wirklich von der Leistung her hinten abgefallen. War alles dabei. Wir starteten mit dem Spiel in Bologna gegen die Italiener, wo wir zum Auftakt eigentlich in der ersten Halbzeit ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert hatten. Und in der zweiten Halbzeit sind wir dann wieder wie so häufig nicht gut in die zweite Halbzeit gestartet und haben dann letztendlich gegen starke Italiener das 0-1 bekommen, haben dann aber eine Reaktion gezeigt und den Ausgleich erzielt. Ja, am Ende waren alle ziemlich unzufrieden und das Italien-Spiel war nur der Anfang.
Um ehrlich zu sein, also Nations League bin ich nach wie vor kein Freund von. Ich habe es mir natürlich dann doch angesehen, aufgrund der Vorbereitung hier auf unsere Aufzeichnung. Ich glaube, das hat es jetzt im ersten Spiel gegen Italien, aber auch, glaube ich, die letzten Spiele oder die Spiele danach durchgezogen, dass viele Spieler überspielt waren. Ich glaube, gerade wie Kimmich und Goretzka, das hat sich ja auch schon in der Saison irgendwie angedeutet, dass sie im Formtief sind. Ich finde, das hat sich da auch gezeigt in dem Spiel. Und ja, ich glaube, über Leroy Sané brauchen wir auch nicht großartig reden. Er hat sich auch nicht empfohlen für die nächsten Spiele, wenn es wirklich ernst wird. Aber gegen eine Mannschaft wie Italien, die ja stark verjüngt war, glaube ich, haben wir nur wirklich ein gutes Spiel gemacht. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber das jetzt in Italien, ich weiß nicht, das war Durchschnitt. Aber gegen so eine Mannschaft, gegen so einen Gegner, glaube ich, musst du da schon ein bisschen mehr zeigen.
Ja, Fabi, der Wille war da. Am Ende, ja, viele Unachtsamkeiten, Unkonzentriertheiten.
Ja, ich bin tatsächlich halt einfach auch ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen natürlich fand ich die Ansetzung dieser 4 Spiele nach der Saison ist natürlich so eine Sache, wo ich eigentlich eher die Spieler ein bisschen mehr, glaube ich, schon ein Stück weit nach den letzten 2 Jahren versucht hätte, den Kopf frei zu bekommen, weil ich einfach glaube, dass einfach auch das Motivationslevel, man muss sozusagen, man ist mit der Saison durch, vom Kopf her auch. Man hat eine Saison vor sich mit einer Winter-WM, wo jeder weiß, da ist es ziemlich eng getaktet. Und die Jungs dann nochmal ja, 4 Spiele lang antanzen zu lassen, weiß ich nicht, ob das richtig war. Zum Thema Nations League, ich war kein Fan davon. Mittlerweile muss ich sagen, das Niveau der Länderspiele ist, glaube ich, zumindest vom Attraktivitätslevel her, glaube ich, schon ein bisschen höher, weil einfach die Gegner viel klangvoller sind. Und zum Spielen ganz kurz, ich glaube, dieses erste Spiel, man kann der deutschen Mannschaft, glaube ich, nicht so viel absprechen. Sie haben viel Ballbesitz, viel Ballkontrolle oder Spielkontrolle. Letztendlich gebe ich aber Sören auch recht, du musst so eine Mannschaft wie Italien im Moment, zumindest wie sie es dann beim zweiten Spiel auch gemacht haben, normalerweise schlagen. Trotzdem, das Erfreuliche war, dass man von den Spielern eigentlich auch teilweise oder phasenweise während dem Spiel, aber auch nach dem Spiel vor allem diesen unbedingten Willen des Gewinnens eigentlich auch definitiv sehen konnte.
Ja, ich glaube, nach dem 0-1 durch Pellegrini kam ja auch mehr oder weniger prompt 3 Minuten später die Reaktion und der Ausgleich durch Joshua Kimmich. Und auch in der Schlussphase hatten ja dann auch noch Kimmich und Gündogan die Chance, dann letztendlich dann vielleicht doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Unterm Strich, glaube ich, wenn man die erste und die zweite Halbzeit betrachtet, war es dann doch zumindest bei dem Spiel eine gerechte Punkteteilung. Etwas unglücklich, glaube ich, war dann das zweite Spiel, was dann in München stattfand gegen die Engländer. Es war ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel mit vielen Gelegenheiten auf beiden Seiten, ohne großes Abtasten. Und sofort in den ersten Minuten gab es ja die eine oder andere gute Chance durch Kai Havertz und Harry Kane. Und auch da war es am Ende ein 1-1, wo die deutsche Mannschaft auch durch einen starken Jonas Hofmann, der in der Startelf stand, in Führung ging, und unglücklicherweise war es dann Nico Schlotterbeck, der Harry Kane dann in der 88. Minute im 16er zu Fall brachte und die Engländer noch zum Ausgleich kamen. Das war nach dem Spiel von Italien auf jeden Fall eine deutliche Steigerung von der deutschen Mannschaft, bei dem Spiel auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ich glaube, kann man sich auch bei Manuel Neuer bedanken. Ich glaube, der hat auch noch ein, zwei gute Paraden gehabt. Aber das war halt dann auch eigentlich ein komplett anderer Gegner. Die Engländer, wenn man das so mal sieht, wer da alles in der Startausstellung stand, das war ja schon eine eingespielte Mannschaft, über Jahre hinweg eigentlich schon. Die ist jetzt auch irgendwie nicht so wirklich auf den Platz bekommen, aber das war ein anderes Kaliber. Von daher war das 1-1 schon absolut in Ordnung.
Ja, ich glaube auch, es war auf jeden Fall ein gutes Spiel zum Anschauen. Hat wirklich richtig Spaß gemacht, weil auch, glaube ich, ein relativ hohes Tempo im Spiel war. Fand ich wirklich unterhaltsam, das Länderspiel. Und am Ende habe ich mich tatsächlich sogar ein bisschen geärgert, dass der Ausgleich so spät fiel, weil ich es einfach der deutschen Mannschaft in dem Heimspiel gegönnt hätte, ja, als Sieger vom Platz zu gehen.
Die Chancen zum 2- und 3-0 zwischenzeitlich waren für die deutsche Mannschaft ja da. Thomas Müller hatte eine Riesengelegenheit, wo Pickford gehalten hatte. Auf der Gegenseite war es dann Manuel Neuer, der schon fast in Eishockey-Manier noch rüberrutscht und einen Ball von Harry Kane dann noch von der Linie kratzt. Alles in allem eine Steigerung. Und das dritte Spiel dann, quasi die Hinrunde von der Gruppenphase.
Da kannst du einen Haken dahinter setzen, schwamm drüber.
Da gehen wir vielleicht dann nicht mehr so drauf ein, oder vielleicht dann gerade doch dann und legen den Finger in die Wunde. Wir wussten es ja noch von der Europameisterschaft. Da haben wir uns auch schon gegen die Ungarn sehr, sehr schwer getan. Ja, und so war es dann leider auch in Ungarn, wo die deutsche Mannschaft schon nach 7 Minuten mit 1-0 zurücklag. Die Ungarn mit extrem hohem Pressing, aggressiv in den Zweikämpfen, die deutsche Mannschaft überhaupt nicht ins Spiel gekommen, nicht in die Zweikämpfe gekommen. Einstellung vermissen lassen, waren ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sich überrumpelt gefühlt haben oder ja, wirklich dann die Akkus leer waren.
Ja, ich glaube, man muss einfach sagen, dass das Spiel für Bayern Mannschaft in ganz anderen Vorzeichen stand, glaube ich. Für Ungarn sind diese Spiele in der Nations League gefühlt das Spiel des Lebens. Für die deutsche Mannschaft, glaube ich, war es eher so, wie du schon gesagt hast. Die Akkus waren nicht gerade voll. Das mussten sie jetzt auch noch bestreiten, das Spiel gegen Ungarn. Also das hat man schon gesehen, dass für beide Mannschaften, also es, da war ein anderes Ziel da für die Ungarn, wie gesagt, Spiel des Lebens. Und für die Deutschen war es eher die Qual der verlängerten ja, Saison.
Letztendlich ein glückliches Unentschieden, war eine ziemlich zerfallene erste Hälfte vor allem, in der die Ungarn immer wieder gefährlich fürs deutsche Tor kamen. Ja, häufig auch bedingt einfach durch, ich sag mal, individuelle Fehler, Unkonzentriertheiten, Abstimmungsprobleme. Antonio Rüdiger hatte bei dem Spiel eine Pause bekommen, der hatte ja zuvor beide Spiele schon in der Startelf gestanden. Und ja, das 1:1 wurde schön herausgespielt, ein schöner langer Diagonalball von Nico Schlotterbeck, genau in den Lauf von Jonas Hofmann. Jonas Hofmann, glaube ich, können wir vorweg jetzt auch schon mal nehmen, eigentlich der Gewinner von den vier Nations League-Spielen, denke ich mal, oder?
Ja, ich glaube, ja. Wobei man auch einmal noch, glaube ich, Manuel Neuer definitiv erwähnen muss, der eine verdammt starke Länderspiel, wie sagt man da, Phase hat in allen vier Spielen. Ich glaube, gegen Ungarn auch, kann man auch so sagen, bester Deutscher. Es war immer nie ein gutes Zeichen, wenn der Torhüter der beste oder der beste Mann im eigenen Team ist. Aber ich glaube, er hat auch nochmal seinen Status als unangefochtene Nummer 1 auch nochmal ja, zementiert.
Ja, mehr als untermauert. Ja, hat, glaube ich, hat auch bei jedem Spiel darauf bestanden zu spielen, wurde ja auch nicht durchgewechselt, ne, auf der Torwartposition. Hat alle vier Spiele gemacht und ich glaube, das zeigt auch ja, die Einstellung von Manuel Neuer, der da kein Spiel abschenken will. Und der war auf jeden Fall mit seinen Gedanken noch nicht so wirklich im Urlaub. Ja, und das letzte Spiel, ja, war dann ein bisschen Wiedergutmachung für die ersten drei Spiele. Darf dann aber, glaube ich, auch definitiv nicht zu überbewertet werden. Am Ende steht ein 5:2 Erfolg der deutschen Mannschaft gegen die Italiener. Die, muss man ja schon sagen, zwischen B- und C-Mannschaft da in Mönchengladbach angetreten sind.
Ich hatte das irgendwo auch. Jetzt ist aber auch zu deutsch wieder, oder?
Meinst du?
Also ich kann nur sagen, Sören, du kannst gleich auch noch dein Kommentar dazu abgeben, aber ich fand es einfach mal, ja, darf man das so sagen, richtig geil, einfach mal Italien 5:2 zu schlagen. Seit ich ein kleines Kind bin, wenn es Länderspiele gegen Italien ging, hatte ich immer oder hatte man immer ja so ein Stück weit ein ganz schlechtes Gefühl. Es waren meines Erachtens auch ganz, ganz wenige Siege dabei. Und das war einfach, fand ich einfach auch mal schön. Und die Mannschaft hat sich dann auch belohnt, auch mal so einen Gegner wie Italien auseinanderzunehmen.
Ja, spielerisch war es auf jeden Fall richtig schön anzusehen. Da waren ja schnelle Kombinationen bei, schnelles Passspiel. Chancen waren ohne Ende da. Ich glaube, in der ersten Halbzeit können die Italiener wirklich froh sein, dass es da nur 2:0 stand. Da hätte es ja auch schon locker 3:4:0 stehen können. Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan hatten da ja zur 2:0 Führung getroffen. Ja, aber Fabi, so ein Trauma von Italien bis dato gehabt, ja? Auch als Bayern-Fan ja früher bisschen. Wahrscheinlich, ne? Mit Milan und Inzaghi.
Ja, ich fand einfach, dass immer wenn man gegen Italien gespielt hat, gefühlt gab es nur einen einzigen Sieg. Das war damals bei der EM. Wo haben wir sie im Elfmeterschießen ausscheiden lassen? EM 2, hilf mir einer.
Ich bin raus.
Ich bin auch raus. Ach,
klar, wo hier dieser Wahnsinns-Elfmeter von dem Italiener, wo der da
12 Meter lang.
Genau. Wann war denn das? Das war EM. Ich komme die ganze Zeit durcheinander, weil die EM 20, dann war es 16.
2016 ja. War es.
Genau. Ja. 16 war gefühlt der einzige Sieg gegen Italien. Ansonsten waren es immer bitterböse Niederlagen. Also zumindest bei den letzten großen Turnieren, meiner Wahrnehmung nach. Und dann gab es ja noch hier 2006 diese Klatsche in Florenz. 4:0, glaube ich, unter Jürgen Klinsmann vor der WM.
Ja, es war auch ein gutes Vorzeichen dann für die WM.
Das stimmt. Ja. Also ich fand es schön auf jeden Fall, dass wir die einfach mal wirklich richtig abgezogen haben.
Wobei, ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn man da auf das 4 und 5:0 von Timo Werner eingeht, hat Donnarumma, glaube ich, da auch seinen Teil zu beigetragen. Das waren ja mehr als nur Einladungen, die er da verteilt hat. Dass er nicht wirklich der Stärkste mit dem Fuß ist, glaube ich, hat er schon des Häufigeren bewiesen. Auf der Linie auch bei dem Spiel ein paar schöne Dinge auch gehalten, aber da hat er der deutschen Mannschaft jetzt wirklich ja, mehr oder weniger auf dem Präsentierteller dann aufgelegt und Timo Werner muss ja mehr oder weniger nur noch zweimal den Fuß hinhalten. Ja, alles in allem am Ende 6 Punkte, Tabellenzweiter hinter den Ungarn, die starke 7 Punkte aus den 4 Spielen geholt haben. Und die Nations League geht dann im September weiter mit den letzten Spielen dann. Wollen wir mal so ganz grob mal vermeintliche Aufstellung vielleicht mal schon mal, wer sich da so in den Vordergrund gespielt hat, durchgehen. Im Tor, glaube ich, Fabi Sören, sind wir uns einig. Ne? Viererkette ja. Hat Jogi Löw, sag ich schon, Hansi Flick, glaube ich, auch schon sein Duo gefunden, Fabi.
Ja, schieß mal los, ich bin gespannt.
Also ich tendiere da wirklich Richtung Antonio Rüdiger, auf jeden Fall definitiv gesetzt. Ja, und dann denke ich dann doch schon, dass sich da, wenn keine Verletzungen und so dazwischen kommen, am Ende Niklas Süle durchsetzen wird.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Fabi, rechter Verteidiger?
Ja, ich glaube, das ist die Position, da muss man sich richtig überlegen, weil ich glaube, Thilo Kehrer hat jetzt nicht den besten Eindruck gemacht, speziell in dem ersten Spiel gegen die Italiener.
Ja.
Puh, das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle, wobei eigentlich einfach zu besetzen wäre. Ich glaube, ich denke da Richtung Freiburg. Da gibt es jemanden, der, denke ich, meines Erachtens ziemlich konstant letztendlich
auf rechts?
Die Rechtsverteidigung. Ja.
Okay.
Ja, ich weiß, links könnte er auch spielen, aber trotzdem denke ich, wir hatten ja viele Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo wir mit Notbesetzung rechts oder links hinten spielen mussten.
Ja.
Und ich denke, es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert.
An wen hast du jetzt gedacht?
Günther.
Du hättest jetzt Günther auf, okay.
Also, ja, warum denn nicht?
Ja, also mich hat es eh gewundert, dass er jetzt gar nicht bei der Nominierung überhaupt mit dabei war. Also wäre für mich auf links eigentlich schon festgesetzt und ich hätte auf rechts dann auch mit Hinblick auf für die Offensive dann eventuell Jonas Hofmann genommen. Ich weiß ja nicht, Sören, inwieweit du da die beiden Außenverteidigerpositionen besetzen würdest.
Ja, ich würde mit Lukas Klostermann gehen. Also ich finde ihn jetzt nicht so schlecht. Kommt ja aus der Bochumer Nachwuchsabteilung. Also von daher spricht er eigentlich auch schon für Qualität. Aber ich finde, dass ein sehr, sehr schneller Außenverteidiger ist. Also ich glaube, wenn man ihm vertraut, jetzt gerade auch noch in den 2 Spielen, die man hat in der Nations League, also das kann durchaus ein Kandidat sein.
Ich glaube, Henrichs wäre auch noch eine Alternative, oder?
Ja.
Aber auch, glaube ich, auch nicht so überzeugt jetzt bei den Spielen, zumindest mich jetzt nicht. Zentrales Mittelfeld.
Dann gehe ich mit Klostermann.
Gehst du mit Klostermann?
Am besten.
Okay. Zentrales Mittelfeld, glaube ich, Kimmich gesetzt und dann geht's.
Nee, du hast die Linksverteidigerposition vergessen.
Also ich würde da auf Christian Günther gehen.
Also, David Raum, oder?
Also David Raum ist für mich in der Defensive nicht so stark wie Christian Günther. Und Christian Günther macht auch seine Offensivläufe nach vorne. Also mal erstmal auch abwarten, wie David Raum sich jetzt auch im zweiten Jahr Bundesliga überhaupt erstmal weiter präsentiert. Er wird meiner Meinung nach da auch schon ein bisschen zu hoch gehypt, wenn man da teilweise
aber,
hört.
Ja. Aber das lässt ja normalerweise darauf schließen, da sind ja auch so ein bisschen die Alternativen, dass eine Dreierkette eigentlich doch auch eine Überlegung wert wäre, oder?
Hat ja beim letzten großen Turnier nicht funktioniert.
Ja. Ja. Mhm. Ja, ich gehe davon aus, dass Hansi Flick da wirklich auf die Viererkette erstmal gehen wird. Zentrale, glaube ich, ist eine Position mit einem Spieler auf jeden Fall festgesetzt. Mit Joshua Kimmich. Ja. Glaube ich, seid ihr beide ja. Mit dabei.
Ja.
Und die zweite, gehen wir davon aus, wir spielen mit der Doppel-6. Wird wahrscheinlich vom Gegner abhängig sein, sowohl Goretzka als auch Gündogan. Oder andere ja. Ideen.
Nee, das sind die beiden, würde ich auch sagen, ja.
Ja, und dann wird es wirklich spannend vorne in der, ja, Fabi, offensive Dreierreihe, gehe ich mal von aus, ne?
Musiala, Müller, Gnabry, in Klammern Hoffmann.
Hört sich sehr gut an. Musiala, okay.
Sané 100%. Musiala wird nächste Saison der Stern wird aufgehen. Dieses Potenzial, einzigartig, hat kein anderer im Kader. Die Technik, diese Unbekümmertheit, dieses fußballerische Verständnis, Musiala wird Stammspieler sein.
Da gehen wir gleich bestimmt dann auch mal darauf ein, wenn wir auf die Transfers gehen, inwieweit Jamal Musiala
unverkäuflich.
Inwieweit er da auf seine Spielzeit kommt und was sich da eventuell dann auch noch auf dem Transfermarkt bei den Bayern tun wird. Sören, für dich offensive Reihe?
Ja, wie gesagt, ich bin auch begeistert von Musiala. Für mich auch, gerade auf der linken Seite. Müller in der Mitte. Ja, und rechts würde ich auch mit Hofmann gehen. Wenn, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Havertz in der Mitte spielt. Ich denke mal, wenn Terodde nicht nominiert wird, wird es ja wirklich darauf hinauslaufen, dass wir ohne echte Neun ins Turnier starten werden.
Okay. Und wer spielt die für dich?
Ja, Kai Havertz, würde ich sagen.
Kai Havertz? Ja. Okay. Timo Werner also nur von der Bank.
Ja.
Fabi, oder schafft es noch Simon Terodde als Festival?
Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es in etwa darauf hinauslaufen wird. Vielleicht im Turnier, je nach Verlauf, je nachdem wie auch Havertz in Form ist, kann ich mir durchaus auch vorstellen, wäre auch keine Überraschung in der Nationalelf, wenn man bei dem einen oder anderen Spiel vielleicht dann zumindest für ein paar Minuten aber auch mal auf Gnabry setzt. Hat er ja in der Nationalmannschaft auch schon hin und wieder gespielt. Aber ich denke, normalerweise vorne drin ist es eine Entscheidung zwischen Havertz und Werner. Ja, wir haben leider keinen echten Neuner in dem Sinne, der uns bei der WM ja in dem Sinne auch vertreten könnte. Also mir fällt keiner ein.
Ich glaube, was da momentan in Transfers auch bis jetzt getätigt wurde, ja, hauptsächlich ausländische Spieler, die vorne die Neuen besetzen. Von daher, ja, werden wir wahrscheinlich da mit Kai Havertz und Timo Werner dann wahrscheinlich vorne vorlieb nehmen können. Ja, dann haben wir die Nations League soweit durch. Und Sören, bei Borussia Mönchengladbach hat ein Trainer aufgeschlagen, der in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich in England, in Norwich, für Furore gesorgt hat. Dein Wunschkandidat Favre ist es nicht geworden?
Ja, wobei Daniel Farke habe ich ja auch für diese Saison oder für die kommende Saison in der Bundesliga gesehen. Ich bin ein Fan von ihm, was er in Norwich gemacht hat, von der zweiten Liga wirklich. Dann auch mit finanziellen Problemen den Sprung in die Premier League geschafft. Also ich glaube, das kann passen. Wobei, wenn man da auf das Transferfenster im Moment bei Gladbach eingeht, da sieht es ja danach aus, dass sie ihre Karteileichen, vorsichtig ausgedrückt, nicht verkauft bekommen. Deshalb bin ich gespannt, was sich da noch tut. Aber ich glaube, dass mit Daniel Farke, das kann jetzt wirklich jemand sein, der ja aus viel oder aus wenig viel macht, gerade auch einen Fokus auf die Jugendarbeit legt. Die ist ja in Gladbach eigentlich mit der U19 richtig gut und im Prinzip kann es nur aufwärts gehen.
Will auf jeden Fall wieder fußballerische Werte in Aussicht stellen, mit denen sich die Fans identifizieren können, Fabi. Ich glaube, da muss er dann aber mal wirklich jeden Spieler darauf ansprechen, ne? Weil die hat, glaube ich, letztes Jahr ganz selten mal einer komplett alle abgerufen. Ne?
Wie gesagt, Borussia Mönchengladbach, Problem ist, im Moment tut sich ja nicht viel. Ich glaube, jetzt der erste Transfer diese Woche wurde ja eingetütet. Da musste ich erstmal wirklich nachschlagen, beziehungsweise im Internet suchen. Und Fraulo, oder? Kann das sein?
Fraulo? Ja, Oskar. Ja.
Oskar Fraulo. Oskar Fraulo aus Midtjylland in Dänemark. Und das war bis dato, glaube ich, der erste und einzige Transfer, den die Gladbacher getätigt haben. Und ich habe es ja die letzten Male immer wieder öfter ja schon ein bisschen angezweifelt, inwiefern die Mannschaft auch den entsprechenden Charakter hat, um die vorgegebenen Ziele oder eigentlich das, was man sich letztendlich auch als Eigenanspruch vornimmt für die neue Saison. Ich sehe da im Moment ja vielleicht einen neuen Trainer, aber diese Truppe zu übernehmen und dann zu formen, so dass dann am Ende des Tages auch das rauskommt, wo die Gladbacher ja hinwollen, nämlich internationales Geschäft, würde ich ganz klar Nein sagen.
Wird auf jeden Fall ein ziemlich schwerer Weg. Gab eine Umfrage beim Kicker war es, ob Daniel Farke die Borussia wieder nach oben führt. Letztendlich waren es da 56%, die sagen ja und die anderen 44 nein. Also zeigt, glaube ich, auch, dass da wirklich die Fans mit gemischten Gefühlen dem Trainer gegenüberstehen. Mal angenommen, er schafft es, Gladbach verliert keinen seiner Spieler bis dato, brauchen wir ja, glaube ich, nicht drüber reden, sind wir uns, glaube ich, dann doch einig, dass es von der Qualität her, von den Namen her, auf jeden Fall eine Mannschaft ist, mit der du die Europapokalplätze angreifen musst eigentlich.
Nein.
Nein, okay.
Weil ganz einfach dieser Mannschaft vieles fehlt, der Charakter. Ich finde auch die Führungsspieler, die diesen Anspruch für sich in Anspruch nehmen, Führungsspieler zu sein, eigentlich die letzten 1,5 bis 2 Jahre eben auch dieses nicht bestätigen konnten aus meinen Augen. Von daher wird es eine Mannschaft sein, die mit den internationalen Plätzen, sollte sich nicht irgendwas ändern, nichts zu tun haben wird.
Okay. Also höre ich daraus auf jeden Fall, Fabi, dass diese eine Saison, wo Adi Hütter ja dann hinterher, Marco Rose letztendlich dann seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, seinen Wechsel, dass das mehr oder weniger eine, Glückssaison ist, glaube ich, das falsche Wort, aber eine Saison über den Erwartungen, über dem Limit war.
War es ja am Ende nicht, weil es nur eine gute Halbserie war und die Rückserie war katastrophal.
Da war ja der Trainerwechsel dann schon bekannt, ne?
Ja, ja.
Aber da kann man trotzdem jetzt führen wieder, ja, ja.
Ja, wie gesagt, und ich glaube einfach auch, vielleicht ist der ein oder andere Spieler bei den Gladbachern auf dem Boden der Tatsachen gelandet, weil ja viele mit sich selbst beschäftigt waren. Neuhaus hat sich ja bei einem der Top-Vereine in Europa gesehen. Da klopft, glaube ich, diesen Sommer keiner an die Tür. Sind viele Spieler dabei, die sich wirklich auch der Realität stellen müssten, Anspruch und Wirklichkeit. Und dann sich vielleicht einfach auch mal wieder aufs Wesentliche, nämlich den Fußball konzentrieren und dann eben auch in jedem Training 100% Leistung zu bringen, dass man wieder auch sein ursprüngliches Niveau erreicht. Und wie gesagt, und das ist eine Herkulesaufgabe. Und Stand jetzt bin ich alles, aber nicht davon überzeugt, dass die Gladbach eine Rolle ums internationale Geschäft spielt.
Okay. Ja, Daniel Farke steht ja für einen Spielstil von wegen spielerische Qualität und mit viel Ballbesitz. Hat Hauptproblem, will er auch in den Griff kriegen mit der Defensive. Die war ja letztes Jahr eine totale Katastrophe. Wird auf jeden Fall spannend sein, inwieweit er da die Mannschaft wieder auf Vordermann bringt. Mal schauen, ob er die nächsten Wochen sich noch was tut, was Neuverpflichtungen angeht. Aber sobald da, glaube ich, keiner verkauft wird, hat die Borussia, glaube ich, auch relativ wenig Spielraum, was das angeht. Fabi, der FCA, auch einen neuen Trainer geholt. Da musste ich erstmal ein bisschen googeln und nachschauen, um wen es da ging. Unterm Strich kann ich da aber auch immer noch nicht viel mit anfangen.
Also ich kann dir sagen, aus alten Augsburger Tagen und alles, was man so mitbekommt und liest, wird er als eine der spannendsten Trainerpersönlichkeiten im deutschen Profifußball bei den Augsburgern gehandelt. Was das letztendlich auch bedeutet für die Augsburger, ich glaube, in Augsburg war das Wichtigste, wirklich wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Es war auch kein guter Stil letztendlich, wie man Spieler wie beispielsweise Finn Bogason am Saisonende behandelt hat. Und ich glaube, dass der FC Augsburg meines Erachtens nächstes Jahr fällig sein wird.
Fabi, wir sind oft nicht einer Meinung, manchmal schon, aber da gehe ich jetzt schon, der FCA steht für mich auf jeden Fall mit, zählt zu den Kandidaten, die auf jeden Fall mit um den Abstieg spielen, definitiv. Die waren letztes Jahr schon kurz davor und dieses Jahr gehe ich davon aus, dass sie auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag auch wieder mehr zittern müssen. Also wirklich eine bessere Saison als letztes Jahr, oder was heißt bessere, aber wird genauso weitergehen wie in der letzten Saison. Taktisch flexibel, Vertrauen in junge Spieler, gute Menschenführung, das hört sich ja soweit erstmal alles gar nicht mal schlecht an.
Ja, aber das ist ja das eine, aber es geht ja auch um die Qualität im Kader.
Genau.
Und da sieht es wirklich meines Erachtens einfach so aus, dass sich Sören und der VfL Bochum keine Sorgen machen müssen, weil es schon mal eine Mannschaft gibt, die auf 17 oder 18 stehen wird. Und die finanziellen Mittel, und da komme ich auch nochmal zurück zu diesem Wahnsinnstransfer von 16 Millionen, glaube ich, waren es für Pepi, der von der Champions League träumt oder mit dem FC Augsburg in der Champions League spielen will. Das ist halt einfach nachweislich jetzt auch die letzten Spieltage einfach Geld gewesen, was man anderweitig hätte investieren können müssen. Ich glaube, mit 16 Millionen kann ein Verein wie der FC Augsburg durchaus auf ein, zwei Positionen sich individuell verstärken. Hat man nicht gemacht. Man hat auf einen 19-jährigen MLS-Spieler ja, letztendlich gehofft. Und da ist wirklich ganz viel an Arbeit, die der Kader benötigen würde, um den wirklich auch erstligareif und auch wettbewerbsfähig zu machen. Und der Kader ist für mich einer der, der am Ende des Tages auf 17 oder 18 stehen wird.
Ja, Stand jetzt würde ich das unterstreichen, was ihr sagt, dass ein Kandidat ist. Aber also ich habe mich die letzten Tage dabei erwischt, als ich schon so gedacht habe, also einige Vereine sind schon gut aufgestellt oder nicht so gut aufgestellt. Aber es sind ja irgendwie noch 2 Monate, hat das Transferfenster noch auf. Also ich glaube schon, dass sich beim FC auch noch einiges tun wird. Und erst dann, glaube ich, kann man wirklich sagen. Aber Stand jetzt, glaube ich, wird zumindest in der laufenden Saison vielleicht auch Stefan Reuter fällig. Und dann wird man sehen, wo sich das hinentwickelt.
Ja, eine Mannschaft, die ja, wo die Trainerverpflichtung auch auf viel Skepsis im Umfeld gestoßen ist, Sören, ist auf Schalke. Mit Frank Kramer wurde da ein Trainer geholt, der letzte Saison bei Arminia Bielefeld kurz vor Ende entlassen wurde. Und ja, mit dem will der FC Schalke 04 das Projekt Klassenerhalt in der kommenden Saison angehen. Der richtige Mann hat sich kein besserer gefunden, war nichts Besseres auf dem Markt?
Boah, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hat ja auch viel Kritik jetzt von den Fans schon abbekommen, obwohl er noch gar nicht gearbeitet hat. ja, ich glaube, die beiden, Rufen Schröder und Kramer, kennen sich. Ich glaube, das kann ein großer Vorteil sein einfach. Ja, er hat mit Bielefeld in einer Saison es geschafft, sie zum Klassenerhalt zu führen. Die zweite Saison war dann eben nicht mehr so gut. Ja, aber ich glaube, beim Schalke, das hat ja dann auch der Nicht-Transfer von Itakura gezeigt, sie müssen sich halt im Moment in anderen Regalen ja, umschauen. Und vielleicht ist Frank Kramer eher dann die kostengünstigere Alternative gewesen. Und viele wollen sich sicherlich auch Schalke im Moment nicht antun. Ja, die Mittel sind begrenzt, der Kader ist für die zweite Liga sicherlich sehr gut aufgestellt. Für die erste Liga wird es interessant. Also von daher, glaube ich, haben viele Trainer sich auch erstmal gegen Schalke entschieden. Und ja, Frank Kramer eben nicht.
Mhm. Ich habe mich mit einem Schalker Bekannten unterhalten und der war heilfroh, dass auf der Mitgliederversammlung auf jeden Fall das Ziel ausgegeben wurde oder gesagt wurde, dass die nächsten Jahre, wenn es Jahre werden, zumindest in diesem Jahr grundsätzlich das oberste Ziel ist, nur die Klasse zu halten und auch, wenn das gelingt, auch die nächsten Jahre der FC Schalke erstmal wieder genug Zeit braucht, um sich zu rehabilitieren, um erstmal wieder zu sich zu kommen, mehr oder weniger, dass es ein langer, weiter Weg werden wird, um sich überhaupt erstmal wieder in der ersten Liga zu etablieren. Und da geht man auch mit ganz gedämpften Erwartungen auf jeden Fall jetzt in die erste Saison wieder in der ersten Liga. Ich glaube, das ist auch, um da ein bisschen in Ruhe arbeiten zu können, Fabi, genau der richtige Schritt gewesen.
Also ich sag's mal kurz, die Bundesliga braucht einen Verein wie den FC Schalke oder die Bundesliga braucht den Standort Schalke als einen der 18 Bundesligisten und am Ende des Tages ist ein Nichtabstieg letztendlich ja, das Höchstmögliche, was sie dieses Jahr erreichen können. Deswegen alle Daumen sind gedrückt. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist, glaube ich, realitätsfremd mit dem Kader.
Ja, das waren die drei Vereine, die jetzt auch die Trainerbänke besetzt haben. Und ja, Fabi, in den letzten 2 Wochen, es wurde lange drauf gewartet, man hat viel gelesen. Ich gehörte auch dazu, zu denjenigen, die gesagt haben, das klappt nie im Leben. Ja, und am Ende war es dann vor 2 oder 3 Tagen, schlägt auf einmal Mané in München auf. Kaum zu glauben, dass so ein Weltstar den Weg nach München findet. Brazzo Salihamidžić hat da auf jeden Fall einen guten Job gemacht, muss ich meinen Hut vorziehen. Und ich glaube, da ist dem FC Bayern ein ziemlich dicker Fisch ins Netz gegangen.
Ja, was mich dann wieder nur ein bisschen ärgert, wenn man dann auch mal in verschiedenen Foren unterwegs ist oder auch den ein oder anderen Artikel liest, dann wird dieser Transfer dann auch ja oft schon wieder relativiert oder klein geredet. Ich glaube, um es kurz zu machen, ich glaube, das ist ein absoluter Königstransfer, der da gelungen ist. Du bekommst einen Weltstar, du bekommst einen Spieler, der vom Eindruck her sich dem unterordnet, was der Verein vorgibt, in Form von Spielform, System. Ich glaube, da kann sich die ganze Bundesliga, aber im Speziellen natürlich auch der FC Bayern oder die Fans darauf freuen, dass so ein Spieler den Weg nach München gefunden hat. Ich glaube aber, im Allgemeinen sind die drei Transfers, die der FC Bayern bisher diesen Sommer getätigt haben oder hat, letztendlich wirklich Top-Transfers. Ich meine, die ersten beiden Transfers gingen meines Erachtens leider ein bisschen unter, weil du einen unglaublich guten Rechtsverteidiger bekommst. Die Position war gefühlt seit Jahren vakant, in meinem Kopf seit Lisa Razou. Obwohl, nee, der war Linksfuß, aber die rechte Verteidigerposition, ja, die ist jetzt richtig gut besetzt. Dazu bekommst du noch ein absolutes Spitzentalent fürs zentrale Mittelfeld, wo ich glaube, dass es richtig gut tun wird, zumal Goretzka immer mal wieder jetzt die letzten Jahre für Verletzungen gut war und auch den Druck spüren wird. Also ich glaube, die drei Transfers diesen Sommer, die sind absolut top und wer weiß, was noch dazu kommt.
Setzen auf jeden Fall neue Reizpunkte, Sören. Der ein oder andere jetzige Spieler beim FC Bayern wird sich da auf jeden Fall, was seine Leistungen in der letzten Saison angeht, auf jeden Fall in dieser enorm strecken müssen und steigern müssen. Ich denke da so gerade speziell an unseren Freund, der ziemlich häufig Kritik von uns abgekriegt hat, Leo Sané. Eine Baustelle, da liest man immer noch, da hält der FC Bayern seine Augen offen, ist ja, die Defensive in der Verteidigung. Fehlt wohl noch ein Spieler, der mehr oder weniger die Kommandos gibt, der Lautsprecher wird. Meinst du, da passiert noch was oder ist der FC Bayern in der Defensive soweit gut aufgestellt?
Ja, also ich glaube schon, dass man jetzt mit Upamecano jetzt nochmal den nächsten Schritt einfach erwarten kann, das ist ein zweites Jahr. Du kriegst Pavard dann als Innenverteidiger, also kannst du in die Mitte schieben. Also ich glaube schon, dass du da auch Qualität hast. Theo Hernandez, beziehungsweise Luca Hernandez, der ist ja auch noch da. Ich glaube, dass er jetzt auch, wenn er verletzungsfrei ist, wirklich ein Spieler sein kann, der führen kann. Und von daher glaube ich, dass die Innenverteidigung schon gut besetzt ist. Aber ich glaube, die Frage wird sein, ob man noch ein Talent dazu holt. Aber ich glaube schon, dass mit Hernandez, Upamecano, Pavard und du drei Top-Innenverteidiger eigentlich im Kader hast.
Mhm. Ja. Fabi, deine Einschätzung noch oder gehst du da so weit mit Sören mit?
Ich glaube, dass das ein bisschen untergeht, dass das ein unglaublich guter Kader ist, den die Bayern haben. Also vor allem auch in der Offensive. Je nachdem, wie es jetzt mit Lewandowski auch weitergeht, aber du hast Kingsley Coman, du hast nach wie vor noch Serge Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mane, Robert Lewandowski und wer dann eigentlich nie genannt wird in dieser Riege, ist eigentlich auch noch Jamal Musiala, der für mich auch eine ganz andere Rolle spielen wird in der nächsten Saison und ich glaube, der Kader ist top besetzt. Von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es nächste Saison durchaus auch eine erfolgreiche Saison werden kann.
Vor allem gerade mit Hinblick noch die Empfehlung, um sich für die Weltmeisterschaft in Katar dann hervorzuzeigen, denke ich mal, wird sich da jeder, glaube ich, da auch nochmal am Riemen reißen. Lewandowski-Thema gehen wir, glaube ich, gar nicht weiter drauf ein. Da ist, glaube ich, in den letzten Wochen genug drüber gesprochen worden.
Warten wir mal noch zwei Wochen.
Lassen wir uns mal überraschen, denke ich auch. Aber ich glaube, Fabi, Sören, wir sind uns einig. Letztendlich wird nur einer gehen, Lewandowski oder Gnabry, oder? Werden nicht beide gehen.
Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, dass der Abgang von Lewandowski in diesem Sommer, glaube ich, höher als von Serge
sein wird.
Fabi auch. Machen wir es mal von der Wertschätzung abhängig,
oder? Ja, lass uns da mal überraschen. Fabi, hast du mittlerweile rausgefunden, wo Aki Watzke und Co. Die Ölader gefunden haben? Oder den Code für den Geldspeicher gefunden haben?
Ich glaube, hält sich relativ in Grenzen eigentlich. Klar, in Dortmund sieht es so aus, als im Moment ein Feuerwerk an Transfers getätigt wird. Der ein oder andere interessante Spieler ist definitiv dabei, wird sich aber auch zeigen müssen, ob dann letztendlich auch alles so zusammenwächst und zusammenpasst, wie sich es jetzt im Vorfeld ja, vielleicht viele ausmalen. Von daher, ich bin ja wirklich gespannt. Ich freue mich auch drauf, die Mannschaft spielen zu sehen. Jetzt aber so weit zu gehen, das ist vor der Saison, die Dortmunder zum neuen deutschen Meister zu küren, ist mir viel zu früh. Wie gesagt, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und bis dato kann man wirklich sagen, beide Daumen nach oben. Bleibt aber abzuwarten, inwiefern sie dann alles zu einer Mannschaft formen können.
Ja, das wird dann die Aufgabe von Edin Terzic sein. Auf jeden Fall hat man ihm da auf jeden Fall schon mal, sollte der Kader dann keine Ausrede sein in diesem Jahr dann. Ein Transfer, der ein bisschen untergegangen ist, den ich sehr interessant fand, Sören, war der Wechsel von Xaver Schlager von Wolfsburg nach Leipzig.
Ja, genau. Und den hätte ich heute auch noch angesprochen, weil ich glaube, das ist ein richtiger Schlüsseltransfer, kann es sein, weil ich glaube, Schlager sind wir alle Fan von. Hat in Wolfsburg wirklich gute Leistung gezeigt und der kann, oder ich glaube schon, dass er sehr gut ins RB-Konzept passen wird. Möglicherweise ist es natürlich ein Vorgriff auf den Abgang von Conny Leimer, das wissen wir ja Stand jetzt noch nicht, aber von daher würde ich eher sagen, dass RB im Moment definitiv ein Kandidat ist, um die Bayern zu jagen, oder mehr ein Kandidat ist als Borussia Dortmund.
Okay. Ich denke, 12 Millionen Ablöse waren für Xaver Schlager, glaube ich, war noch ein Jahr Vertrag, hat jetzt bis 26 unterschrieben. War, glaube ich, auch ein Betrag, der vollkommen in Ordnung geht für so einen Spieler. Eine andere Mannschaft, die momentan auch ziemlich aktiv auf dem Transfermarkt ist und sich da wohl schon für die Champions League bereit macht, Fabi, ist die Eintracht aus Frankfurt.
Ja. Wie gesagt, auch hier ein bisschen Butter bei die Fische. Ich glaube, da ist einiges zu tun. Ich habe es ja schon mal, glaube ich, erwähnt. Natürlich war es sensationell, dass sie die Europa League gewinnen. Trotzdem blieb die Bundesliga auf der Strecke. Ich glaube, Tabellenplatz 12, 13 oder 11, irgendwie sowas war es am Ende. Ich glaube, der Kader, der braucht auf jeden Fall frisches Blut oder ein paar neue Spieler. Interessante Namen dabei mit Götze und Alario. Trotz alledem geht es für die Frankfurter darum, zum einen natürlich auch diese Reise, die Champions League-Reise zu gewinnen, sich da wirklich auch mit Anstand letztendlich auch zu präsentieren und sich vielleicht einfach so aufzustellen, dass es zukünftig ein Stück weit Normalität wird, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.
Ja, haben jetzt ja erst den Vertrag, die Kaufoption für Jakic gezogen, 3,5 Millionen bis 26, auch ganz guter Transfer, denke ich, fürs defensive Mittelfeld. Gestern oder vorgestern sich mit Leverkusen geeinigt, jetzt haben sie auch ihre feste Neun vorne, der ein bisschen mehr Präsenz im 16er zeigt mit Lucas Alario, denke ich, ist auch ein guter Transfer. In Leverkusen immer so ein bisschen zweite Wahl hinter Patrick Schick gewesen. Denke, wird da vorne auch seine Tore machen. Und dann, Fabi Sören, der Goldjunge ist zurück. Marin. Mario Götze, ich freue mich ehrlich gesagt wirklich drauf. Ich hoffe, die Erwartungen wären nicht zu groß, dass er da dran zerbricht, sondern dass er einfach nur wieder locker weiter befreit seinen Fußball spielt, den er jetzt die letzten Jahre in Eindhoven gespielt hat. Da waren die Leistungen ja mehr als ansprechend. Und ich glaube, auf die Qualitäten von Mario Götze können wir uns da richtig freuen. Und wir wissen ja auch, was der Junge zu leisten imstande ist.
Ja, absolut. Amen. Also ich glaube, für die Bundesliga richtig gut. Aber man darf, und da bin ich jetzt persönlich gespannt drauf. Er hat natürlich in Eindhoven 90% der Spiele vor sich gehabt, wo er das Spiel machen konnte. Und ich glaube, dass es in der Bundesliga natürlich anders sein wird, dass es eine andere Härte ist, eine andere Dynamik. Und da bin ich wirklich gespannt. Er hatte ja in den letzten Jahren immer ein paar Probleme mit seinem Körper, wie das sein wird. Aber klar, für die Bundesliga richtig gut, dass der Weltmeister zurück ist.
Ja, Philipp Kostic hat noch nicht unterschrieben. Da kursierte ja auch mal das ein oder andere Video, dass er jetzt bei Juve unterschrieben hat. Da hat sich auch noch nichts getan. Ja, will sich seinen großen Traum Italien erfüllen. Ja, ob es letztendlich klappt, warten wir mal ab. Da wird es wahrscheinlich auch um die Ablöse gehen. Und Sören, dein VfL Bochum hat sein Tafelsilber letztendlich in den letzten Wochen auch leider an den Mann bringen müssen. Konnten sie nicht halten, aber dafür haben sie gut Kasse gemacht.
Ja, insgesamt von den beiden 13 Millionen eingespielt. Ich glaube, es war die talentierteste Innenverteidigung der Liga in der vergangenen Saison mit Bela Kotschap und Maxim Leitsch. Beide werden sicherlich in den nächsten Jahren auch zum erweiterten Kreis der A-Nationalmannschaft zählen. Deshalb, ja, kann man es vielleicht dann auch verstehen. Leitsch ist nach Mainz gegangen und Bela Kotschap nach England. Da passt er, glaube ich, sehr gut hin. Aber ich glaube, mit den Einnahmen, das sind Dimensionen, die man in den letzten Jahren oder von denen man in den letzten Jahren nur geträumt hat. Und die wurden ja bis jetzt nicht, noch gar nicht ausgegeben, denn man hat insgesamt, wie viel sind es, 4 Spieler geholt schon und dafür keine Ablöse bezahlt. Also da hat Sebastian Schinzelotz im Moment alles richtig gemacht.
Er war ja, glaube ich, noch ein bisschen Corona geschädigt. Ich glaube, da mussten noch zwischen 6 und 7 Millionen, glaube ich, sind da, glaube ich, als Ausgleich geplant beim VfL Bochum. Aber trotzdem kann man mit dem Rest ja wahrscheinlich wirklich auch noch, wenn es mal Not am Mann ist, Lokadia, glaube ich, steht noch aus, ob er sich für den VfL Bochum entscheiden wird, würden ihn gerne holen, ne?
Ja, richtig. Also im Moment sieht es danach aus, dass Lokadia unterschreiben wird oder seinen Vertrag unterschreiben wird in Bochum nach seinem Urlaub. Das wird wahrscheinlich gegen Ende der Woche sein. Dann ist noch erneute Laie im Gespräch mit Kostas Stafidis. Der hat ja in der letzten Saison schon beim VfR gespielt. Und mit Saidi Janko ist noch jemand auf dem Zettel aus Spanien, Rechtsverteidiger. Also ein paar Spieler sind noch... oder werden noch den Weg an die Kastropper Straße finden.
Ja, wo wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Spieler jetzt demnächst aufschlagen wird, Fabi, ist die alte Försterei. Union Berlin muss leider schweren Herzens den Abgang von Taiwo Awoniyi verkraften. Ich glaube, das hatten wir uns ja auch alle mehr oder weniger schon mit gerechnet nach den letzten beiden guten Jahren. 20 Millionen Ablöse sind es, glaube ich, letztendlich. Auf jeden Fall eine Stange Geld für Union. Schade, dass so ein cooler Spieler die Liga verlässt. Aber mit 20 Millionen, denke ich, wird Union auch noch den einen oder anderen Transfer dann über die Bühne bringen. Vor allem müssen wir Ersatz holen.
Habe ich aber jetzt auch die letzten Tage nicht wirklich viel drüber gelesen, wer da im Gespräch ist. Trotz alledem sind sie ja eher dafür bekannt, smarte Leihgeschäfte letztendlich auch zu machen. Bin gespannt, zumal ja eigentlich die Unioner auch ziemlich attraktiv sein sollten mit Europa League Qualifikation, ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Also ich glaube, das ist ein gutes Fundament, was man sich da bauen kann, um letztendlich langfristig auch Erstligist zu bleiben.
Ja, das auf jeden Fall. Aber vielleicht noch so zwischendurch, Schwolo wechselt von Berlin zur Schalke, verzichtet auf sehr, sehr viel Geld. Haben die Schalker sich auf jeden Fall, denke ich, auf jeden Fall auf der Torwartposition gut verstärkt. Einen Bundesliga-erfahrenen Torhüter geholt, der jetzt, glaube ich, letztes Jahr bei der Hertha ein bisschen sich an den Leistungen der Mannschaft orientiert hat, da nicht mehr der sichere Rückhalt war, aber die Jahre davor in Freiburg ja wirklich schon unter Beweis gestellt hat, dass er mit zu den guten Keepern der Liga gehört. Und für die Schalker, denke ich, ein ziemlich guter Transfer auf der Torhüterposition.
Das ist halt auch ein Klassiker, wie man sich den Karriereplan oder... Man hätte es auch anders haben können, weil der Sprung dann zu früh weg zu einem vermeintlichen Großen. Und wenn ich mir die Reise der Freiburger anschaue, in der oder von dem Zeitpunkt an eigentlich, als er ging, boah, ich glaube, der schaut manchmal zurück in den Rückspiegel und denkt sich, hätte ich damals doch nur vielleicht meine Zelte in Freiburg nicht abgebaut.
Ja, stimmt. Und er wollte ja damals sogar zur Schalke wechseln. Aber da konnte Freiburg und Schalke sich ja nicht auf die Ablöse einigen. Und da ist er ja deswegen erstmal zu Hertha gegangen. Ne? Dann hat er den Umweg halt von Hertha jetzt nach Schalke gefunden. Ein anderer Keeper, der die Erstliga durch Abstieg verlassen hat, aber jetzt die Arminia verlässt, wechselt jetzt in die Premier League zu Manchester City. Ich glaube, so einen Karrieresprung, Fabi Sören, hatte sich Stefan Ortega auch nicht träumen lassen.
Ja, ich glaube, alles richtig gemacht. Und bevor du da in dem, ich glaube, ist ja jetzt auch Anfang 30, noch irgendwo beim Bundesligist unterschreibst, um ein paar Spiele zu machen, jetzt als zweiter Torhüter kassierst ordentlich Schmerzensgeld dafür, dass du auf der Bank sitzt. Aber hast einen guten Sitzplatz, um die Topstars zu sehen. Also ich glaube, da hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht.
Ja, 4 Jahre Fabio unterschrieben. Durch die ganzen Pokalwettbewerbe in England würde er da auch mit Sicherheit seine Spiele bekommen und für den Fußball an sich, mit dem Ball am Fuß ja auch mit einer der stärksten Torhüter in dieser Saison gewesen. Passt da perfekt zu Guardiolas Spielstil, ne?
Ja, ich glaube, das ist wie wenn einer von uns im Lotto gewinnen würde. Von daher, ja, da kann man nur beglückwünschen in jeglicher Hinsicht. Also alles richtig gemacht, gegönnt von meiner Seite und ja, Hammer.
Hammer. Ja, also ich bin soweit durch. Habt ihr noch irgendwas Transfermäßiges, was erwähnt werden sollte, müsste, was wir vergessen haben?
Vielleicht sollten wir heute ausnahmsweise mal vielleicht andere Tipps geben als TV-Tipps, weil Sören meinte ja, wir sind alle Schlagerfans. Vielleicht gibt es ja da irgendwo die nächsten Wochen irgendwelche Konzerte oder Fernsehsendungen, die wir uns reinziehen können. Und gleichzeitig hat er dann noch die These aufgestellt, dass wir alle mit unserem Körper nicht zufrieden sind oder mit unserem Körper Probleme haben. Also mehr Highlights gibt es eigentlich gar nicht.
Wir können ja, glaube ich, aber schon vorgreifen. Ich denke mal, wenn wir uns in 2 Wochen wieder zusammenschalten sollten, müsste der 9. oder 10. Juli sein. Können wir auf jeden Fall schon mal sagen, am 8. Juli spielt die deutsche Frauennationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der Europameisterschaft gegen Dänemark. 21 Uhr im ZDF. Ich denke, ich habe jetzt am Samstag das Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz mir angeschaut. Das macht auf jeden Fall Lust und Laune, Spaß für die Europameisterschaft in England und da können wir uns, glaube ich, auch auf das ein oder andere schöne Spiel bei den Frauen freuen.
Auf jeden Fall, definitiv.
Ansonsten, Fabi, wenn noch was von deiner Seite sein sollte?
Nein.
Irgendwelche Wünsche? Transferwünsche?
Transferwünsche? Ja, für den FC Bayern würde ich mir wünschen, Lewandowski weg und Romelu Lukaku für ein Jahr vorne drin.
Ja, lassen wir uns mal schauen, wie weit Inter sich da mit Chelsea einigt oder vielleicht doch nur FC Bayern dazwischen funkt. Vielleicht nimmt das Transferkarussell ja jetzt nochmal so richtig Fahrt auf. Die Engländer haben sich ja zum Teil noch zurückgehalten, aber stehen ja schon einige interessante Namen schon in den Startlöchern. Cristiano Ronaldo wurde ja letztens auch noch schon nach München transferiert, wo es ihn hinzieht. Ob es so Jose Mourinho ist, zur Roma. Oder wen hatten wir noch? Raheem Sterling wurde, glaube ich, jetzt mit Real in Verbindung gebracht. Es bleibt auf jeden Fall, wie in jedem Transfersommer, weiter spannend. In 2 Wochen werden wir wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Transfer verkünden können, drüber sprechen können. Und ja, ich denke, für den Anfang war das jetzt im Sommerpausenspezial schon mal ein guter Start. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, Jungs.
Ja. Ja? Können wir so machen. Alles klar.
Gut. Dann danke euch, einen schönen Sonntagabend noch, genießt die freie Zeit, erholt euch und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss, bis bald.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.